Verotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Summer Night. Schön, sind ihr wieder da und habt eingeschaltet. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Zum Glück kann ich das rausschneiden. Heute ist Aisha bei mir und wir reden über ihren Job, und zwar Gefühlscoach. Hoi Aisha, schön bist du da.
Hallo.
Bei Radio Summer Night, also bei Frauen bei Verotalk, ist immer die erste Frage, sag mir doch drei Fakten über dich.
Drei Fakten über mich. Ich arbeite, seit ich 15 bin, in der Psychiatrie, also seit meinem Lehrbeginn. Dann der zweite Fakt, ich lache am meisten über meine eigenen Witz. Und der dritte Fakt, ich durfte in meiner Kindheit zwei Kulturen kennenlernen. Einerseits die schweizerische und andererseits die tunesische Kultur, weil mein Vater aus Tunesien kommt.
Sehr schön. Also Aisha, Gefühlscoach. Was muss ich als Mensch unter Gefühlscoach verstehen? Also mein erster Gedanke ist so halt Motivationscoach. Aber ist es ja nicht. Erzähl doch mal.
Genau. Also Gefühlscoach, ich glaube, es steht ja schon im Namen. Es geht viel um Gefühl. Es geht darum, dass du gecoacht wirst. Aber was heisst das genau? Du kannst dir vorstellen, ich habe zum Beispiel im Angebot so 1-zu-1-Sitzungen, wo du dann nicht in der Gruppe, sondern nur du und ich in dem Sitzungszimmer quasi hocken oder online und dann 1,5 Stunden lang Prozess führen. Und da geht es aber nicht nur darum, dass du irgendwie ein bisschen über deine Probleme redest, sondern es geht wirklich darum, dass du deine Ziele von Anfang an kannst benennen und das dann auch erreichen.
Also wir arbeiten zusammen an meinen Gefühlen.
Genau, ja.
Okay. Und wie bist du eigentlich zu dem gekommen, den Job zu machen?
Ich habe, wie vorher schon gesagt, meine Lehre in der Psychiatrie gemacht und habe dort schon als Jugendliche eigentlich vor allem so ein bisschen meine Kompetenzen im Sozialen gehabt und habe irgendwie einfach schon immer etwas Gutes machen für die Welt. Und Psychiatrie ist halt für mich ein bisschen unbefriedigend gewesen, weil es einfach, ja, es ist für mich manchmal fast ein bisschen nicht genug menschlich. So. Also es ist wirklich weit weg vom Menschlichen. Und
kannst du mal ein Beispiel machen?
Mhm. Also das hängt natürlich mit ganz vielen Menschen zusammen. Also du hast Pflege, dann hast du irgendwie Ergotherapie, dann hast du irgendwie Massagetherapeut, je nachdem. Dann hast du Ärzte, Psychologen, Oberärzte, Chefärzte, Klinikdirektoren und so weiter. Das heisst, wie in vielen Institutionen wird oben entschieden und unten ausgeführt. Und das kann manchmal schwierig werden. Also es kann manchmal zu ethischen Themen kommen oder Fragen kommen, die vielleicht nicht deine sind. Ja, so kann ich es, glaube ich, am einfachsten ausdrücken.
Und der Unterschied zu dem, was du jetzt machst, ist, man befasst sich mehr mit dem Mensch, inwiefern?
Das heisst, ich arbeite ja allein. Also ich habe erstens mal niemanden ober oder neben mir, sondern es bin nur du und ich. Und ich tue nicht zum Beispiel auch duzen. Also wir sind ja nicht im Spital oder eben in der Klinik, wo ich dann sage, grüezi Frau, so und so. Sondern es geht wirklich darum, dass es ums Menschliche geht und viel persönlicher auch. Nicht jetzt, dass natürlich da irgendwelche Grenzen überschritten werden. Es ist natürlich auch wichtig, dass man das trotzdem beachtet, aber dass es etwas Menschliches ist.
Hast du für das müssen irgendwelche Weiterbildungen müssen machen?
Ja, ich habe ein Zertifikat gemacht bei der Schule Living Sense in Zürich. Es gibt aber ganz viele verschiedene. Und genau, das ist einfach so ein bisschen der Basiskurs für Coaching. Und ich habe dann noch ein Mentoring gemacht bei der Kim Sternemann. Sie ist ein Gefühls- und Beziehungscoach von Deutschland und ja, hat mich da noch ein Jahr lang gementort. Genau.
Also sie deine Mentorin gesehen?
Ja, immer noch.
Immer noch?
Genau.
Okay. ist das jemand, den man muss kennen? Du hast das so gesagt, als müsste man sie kennen.
Hey, ich weiss nicht. Also ich würde sie wollen kennen, wenn ich dich wäre. Aber
okay, ja. Können wir nachher ja noch ein bisschen darüber reden.
Genau.
Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in das Thema rein, weil du schaffst ja mit Gefühl und das Trauma ist auch etwas, mit dem du dich sehr oft beschäftigst. Kannst du uns erklären, wie das Trauma auf das Gehirn und auf den Körper auswirkt und warum es wichtig ist, einen ganz heiligen Ansatz bei der Heilung zu verfolgen?
Mhm. Genau. Ja, also vielleicht ist mal wichtig, dass man auch noch das Wort Trauma überhaupt mal erklärt. Also Trauma kommt aus dem Griechischen und heisst ganz einfach Wunde oder Verletzung. Und wie das Wort schon sagt, gibt es verschiedenste Arten von Trauma. Genau. Und Trauma, bei mir geht es jetzt zum Beispiel vor allem ums Schocktrauma oder ums Entwicklungstrauma. Das ist ja das, was ich am meisten in der Praxis begegne. Und vielleicht ganz schnell zum Erklären, Schocktrauma ist, wie der Name schon so ein bisschen sagt, etwas, ein tiefgreifendes Ereignis, eine Verletzung, wo quasi akut einmal passiert, wie zum Beispiel jetzt ein Autounfall.
Ja.
Und das Entwicklungstrauma ist etwas, wo vielleicht ja, kleinere Sachen, ich muss ein bisschen schauen auf meine Wortwahl, vielleicht sogar auch banalere Sachen, die dann vielleicht zum Beispiel in der Erziehung passieren, wie zum Beispiel, Mami hat keine Zeit und Mami hat vielleicht mehrmals keine Zeit und irgendwann entwickelt sich daraus ein Glaubenssatz. Und nochmal zum Zurückkommen auf das Thema Gehirn, also Trauma beeinflusst das Gehirn und den Körper durch so eine genannte Überaktivierung vom Stresssystem. Das heisst, es kann auch zu psychischen und aber auch körperlichen Krankheiten kommen, weil du quasi einfach immer ständig unter Stress bist. Spannend ist auch, das Ganze hängt halt zusammen, weil du merkst zum Beispiel, wenn du nervös bist, bekommst du zum Beispiel ein Kribbeln im Bauch oder in der Brust oder wenn du mir verliebt bist, die sogenannten Schmetterlinge oder wie auch immer. Und so zeigt sich das, oder? Also unsere Emotionen sind immer auch auf einer Körperebene sichtbar. Und das ist sehr wichtig, weil im Coaching kommt das wieder zur Sprache, dass du wie auch vielleicht mal den Zugang durch das wieder kannst finden.
Mhm.
Das heisst, du holst deine Körperreaktionen ab, um herauszufinden, was fühlst du überhaupt, wie viel manchmal nicht mehr einen Zugang zu den Emotionen gerade haben, was auch völlig normal ist.
Und was sind denn die häufigsten Missverständnisse über das Trauma und Traumabewältigung, wo du in deiner Arbeit begegnest? Man kann das ja meistens auch mit anderen Sachen verwechseln.
Genau. Also Trauma, wie gesagt, ist eben ein Begriff, der eigentlich sehr viel genutzt wird. Auch zum Beispiel im Spital hat man das vielleicht mal gehört. Das kann ja auch ein Bruch sein oder was auch immer. Genau. Und das grösste Missverständnis finde ich, dass Trauma gleich Krieg ist, zum Beispiel. Oder irgendwie Missbrauch oder so. Oder? Also, ja. Weil das gehört natürlich dazu, aber Trauma fängt schon viel vorher an. Oder? Trauma ist so vieles Verschiedenes. Wie vorher schon gesagt, beim Entwicklungstrauma, es können kleine Sachen sein, die immer wieder vorkommen. Und so kann sich dann eben das Entwicklungstrauma entwickeln.
Ich finde es mega lustig, dass du das sagst, weil letztes Mal mit meiner Therapeutin hatte ich eben gerade auch das Thema mit Trauma. Und dann hat sie mir gesagt, nein, sie haben sicher keinen. Und ich so, hä? Von wo willst du das wissen?
Und da kommen wir wieder zurück auf das, was in der Psychiatrie oder Psychotherapie nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht.
Aber ja.
Das ist vielleicht auch Ansichtssache.
Okay, dann kommen wir gerade zu meiner nächsten Frage. Wie unterscheidet sich denn deine Herangehensweise vom Coaching, von den anderen therapeutischen Ansätzen und was macht deine Methode einzigartig? Also weißt du, wieso sollte ich eher zu dir kommen, wie dass ich jetzt zu meiner Psychologin gehe?
Ja, also, ich arbeite sehr persönlich, menschlich. Ich arbeite mit einem traumasensiblen Ansatz. Aber mein Fokus liegt nie dabei, dass ich irgendwelche Diagnosen stelle, sondern ich möchte mit dir dein Leben so gestalten, wie du es dir wirklich wünschst. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendein Thema hast, das dich irgendwie stresst oder triggert, du möchtest eine Veränderung, aber um diese Veränderung zu erreichen, musst du irgendwie mit dem und dem klarkommen oder irgendwie alte Wunden heilen, oder so, das hören wir immer, dann gehe ich so vor mit dir, dass ich die Themen nicht nur anschauen, um sie wegzumachen. Also es geht nicht darum, ein Problem eliminieren, sondern es geht wirklich darum, dass ich dir nicht eine perfekte Lösung verkaufe und sage, hey, mach das und nachher geht es dir wieder gut, sondern es ist ein Prozess und ich werde immer wieder mit dir das anschauen, was es jetzt gerade braucht. Das heisst, ich sorge mit meinem Coaching dafür, dass du auf eine nachhaltige Art zu mehr emotionaler Entspannung bekommst. Wie zum Beispiel, dass du mehr innere Kapazität bekommst für deine Emotionen. Das heisst, es geht eben nicht darum zu sagen, oh, wegen dem geht es mir schlecht, der Stress, mich will das weg haben, sondern du fängst an, Kapazität für das innerlich zu erreichen. Und dann stresst dich vielleicht beim 10. Mal weniger und beim 15. Mal noch weniger. Und irgendwann hast du so viel Energie, dass du sogar kannst neue Strategien entwickeln für das Thema. Und was auch ganz wichtig ist bei meinem Coaching, ich werde dir nie sagen, was du zu tun hast. Das heisst, ich, auch wenn du mich fragst, was ist jetzt die Lösung, was ist jetzt das, das werde ich dir nie sagen, weil die Lösung hast immer nur du. Ich weiss nicht, was du brauchst. Ich habe vielleicht eine Ahnung und ich kann dir sicher helfen, durch meine Fragen dort hinzukommen. Aber ich habe eigentlich nur den Raum und ja, dich so ein bisschen leiten. Aber am Schluss geht es darum, dass du am Schluss weisst, was du möchtest und was du brauchst. Und dass es auch von dir rauskommt.
Mhm, du bist eigentlich nur so das Licht am Ende des Tunnels, blöd gesagt. Oder? Aber da führt mich gerade zu einer mega spannenden Frage. Und ich glaube, du, das Problem kann man ja sowieso nie, also das Trauma kann man eh nie auflösen. Man lernt einfach nur, mit dem umzugehen. Oder es ist nicht so, jetzt haben wir 3 Sitzungen gemacht und es ist für immer weg.
Ja, das sehe ich schon auch so. Also es ist wirklich ein laufender Prozess. Es ist vielleicht auch ein Prozess vom Leben. Aber was ich doch auch muss sagen, es ist jetzt nicht so, weil was dann oft bei meinen Klienten aufkommt, ist der Druck von, oh, das geht mein ganzes Leben noch so. Und jein. Also einerseits, du wirst dein ganzes Leben lang triggert von Sachen, die vielleicht einen Ursprung in der Kindheit haben, was aber auch ganz normal ist, oder? Aber du wirst dir eine wundervolle Toolbox quasi erschaffen, wo du dann weißt, was muss ich machen oder was brauche ich. Und es wird so immer ein bisschen einfacher. Aber klar, eben, ich meine vor allem jetzt, ich zum Beispiel mit 26, ich kann nicht erwarten, dass ich jetzt 3 Jahre Therapie mache und dann, ich meine, ich habe noch so viel vor in meinem Leben und es wird wieder einschneidende Ereignisse geben, die vielleicht verletzend sind. Aber wichtig ist, dass ich dann weiss, wo kann ich mir Hilfe holen und was kann ich machen.
Kannst du uns von einem Fall erzählen von dir, wo du wo sehr herausfordernd war, um dieser Person zu helfen? Darfst du das überhaupt?
Das darf ich, solange ich natürlich nicht zu viele Details erzähle und keinen Namen erwähne. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, mir würde jetzt eh gerade nicht unbedingt einen Fall einfallen. Ich glaube aber, was wichtig ist, es wird dann herausfordernd, wenn ich meine Projektionen reinbringe. Das heisst, meine Trigger und Projektionen. Also wenn ich zum Beispiel, klar, ich möchte gerne Menschen helfen, das ist ja, glaube ich, logisch, aber wichtig ist, ich kann dich nicht retten. Und ich sehe vielleicht zum Beispiel, dass du leidest und vielleicht jetzt gerade nicht weiterkommst, was ja normal ist, einmal, das gehört ja auch dazu, ab und zu, es geht nicht immer nur geradeaus oder steil bergauf. Und dass ich dann, wie das auch aus einer Vogelperspektive wieder anschauen kann. Das heisst, wenn ich merke, ich werde gestresst oder angespannt oder so, während dem Coaching muss ich wie immer zurückkommen zu mir und bemerken, hey, es ist wie okay, ich muss dich da jetzt nicht retten und es kommt, oder? Und irgendwie immer bemerken, was projiziere ich gerade auf dich? Weil alle Anteile, oder, die ich in dir gesehen habe, ich vielleicht mal selber erlebt. Das ist normal, das würde ich so sagen, das ist überall ein bisschen so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wie immer zurück zu sich selber kommt.
Und wie schwierig ist es, die Distanz müssen haben?
Das kommt ein bisschen auf den Menschen drauf an und aufs Learning. Also bei mir, wie gesagt, seit 15 bin ich mit dem konfrontiert. Ich habe ganz heftige Geschichten miterlebt in der Psychiatrie und ich habe, glaube ich, gute, nähe Distanz können erlernen. So. Also genug nähe und genug distanziert heisst das eigentlich. Aber es ist natürlich nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach. Das kann man schon nicht sagen, dass es mega easy ist. Aber für mich, ich konnte es gut können lernen. So, ich weiss, wie ich das machen kann.
Und wenn jetzt so Patienten zu dir kommen, die wirklich mega schlimmes Problem haben und sie halt mega offen mit dir über dich reden, catcht dich das amigs? Also weißt du, wie gehst du mit diesen Problemen um und mit diesen Gefühlen von ihnen? Wenn ich jetzt mit dir reden würde, das würde dich ja schon emotional mitnehmen, aber du kennst mich ja. Mhm. Was ist es mit diesen Patienten? Weil die kommen nicht mit kleinen Problemen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Ich sage immer, wenn du mir jetzt etwas Trauriges erzählst und ich das nicht in mir fühle, dann stimmt irgendetwas nicht, oder? Dann habe ich irgendwie keinen Zugang. Außer ich finde es wirklich nicht traurig. Aber mehrheitlich ist das natürlich so, dass das etwas in mir auslöst. Und ich habe aber wie innerlich eine angenehme Distanz und versuche das natürlich auch nicht zu bewerten, oder? Es ist vielleicht schwierig und es berührt mich, aber das heisst nicht, dass ich es bewerten muss, es ist schwierig und ich muss jetzt irgendwie etwas machen, sondern ich bin da und ich habe deinen Raum für dich, so dass du dich sicher fühlst. Und ich glaube, ja, so funktioniert das eigentlich für mich mega gut.
Tust du bei dir im Coaching halt mehr reden oder tust du auch so körperliche Arbeit brauchen? Also so, wo effektiv zu der Traumabewältigung helfen?
Körperarbeit spielt eine riesige Rolle. Mhm. Ja, genau. Also, weil, wie gesagt, also alles, was Emotionen anbelangt, wird auf einer körperlichen Ebene sichtbar. Das heisst, ich bin immer sehr achtsam auf die Haltung, Mimik, Gestik von meinen Klienten und mache natürlich wichtige Übungen mit ihnen oder stelle auch wichtige Fragen, die dich quasi immer wieder zurück in deinen Körper führen. Also, was ich zum Beispiel mega oft erlebe, ist, dass Menschen so mit den Schultern aufgezogen bei den Ohren da sind und etwas erzählen und dann frage ich zum Beispiel, ja, wie geht es dir jetzt gerade? Ja gut, ich fühle mich eigentlich entspannt. Aber sichtbar ist die Person ja nicht entspannt. Und dann würde ich sie vielleicht mal darauf hinweisen. So, und wie fühlst du dich jetzt körperlich? Ich sage jetzt nicht gerade, spüre deine Schulter, aber dann bemerken sie oder so, ah, okay, stimmt, meine Schultern sind ja angespannt. Und so einfach den Zugang auch zu den Emotionen wiederfinden.
Du musst in dem Fall sehr gut Mimiken lesen können, also Körpersprache lesen können.
Ja, ja. Also ich muss jetzt nicht gerade da irgendwie eine Schulung haben, Profi sein, aber ich glaube, sobald man ein bisschen achtsam ist, kommt es wie automatisch.
Okay. Und wie hilfst du deinen Klienten, ein Trauma zu erkennen? Weil nicht jeder kommt zu dir wahrscheinlich und weiss jetzt schon, was sein Trauma ist.
Mhm.
Also vielleicht denkt die Person, ich weiss, ich habe ein Trauma, aber ich weiss noch nicht genau, was.
Mhm.
Wie hilfst du ihnen, das zu erkennen?
Also ich glaube, einerseits kommt es automatisch aus dem Gespräch und andererseits kann ich es wie so ein bisschen zusammenfassen mit dem sogenannten Mirroring oder Spiegelung. Also ich zeige dir eigentlich immer wieder so ein bisschen auf, was in dir vorgeht.
Ja.
Aber die Bewertung natürlich liegt dann bei dir.
Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, ich kann zum Beispiel, wenn du mir jetzt etwas mega Trauriges würdest erzählen, ich kann ein Beispiel machen von der Praxis, dass jemand irgendwie erzählt, ich bin mir das auch nicht 10 Jahre lang gemobbt worden. Und ja, das war jetzt einfach so und es ist irgendwie nicht so schlimm. Und ich meine, ich weiss nicht, wie es dir oder dann nochmal zuhören geht, aber also, das ist schlimm, oder? Ja. Wenn jemand 10 Jahre lang gemobbt worden ist, dann ist das einfach schlimm. Und dann versuche ich das natürlich wie so aufzuzeigen, oder? Weil die Frage ist ja, wieso siehst du das auch nicht als schlimm an? Das heisst, du hast ja irgendwie müssen eine Schutzstrategie aufbauen, wo du, wie du hast das gebraucht damals, dass es nicht schlimm ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also, ich zeige dann wie so ein bisschen auf, wie es zum Beispiel bei anderen ist. Weil meistens, wenn wir uns anschauen, dann ist es so, ja, halb so wild. Aber wenn du zum Beispiel deine Freundin siehst oder deine, keine Ahnung, deine Nichte oder so, vielleicht noch ein kleines Mädchen oder ein kleiner Bub, dann kommt es natürlich oft vor, dass du dann plötzlich Mitgefühl hast und plötzlich bemerkst, oh, ich will jetzt aber nicht wollen, dass ein 7-jähriger Bub gemobbt wird. Aber wenn ich es bin, ist es nicht so schlimm. Das ist eine sehr erwachsene Perspektive eigentlich.
Hm.
Ich glaube, es ist wie wichtig, wenn es um Trauma geht, dass man, das ist auch das sogenannte innere Kind,
ja,
dass man diese Perspektive immer beachtet.
Voll schön. Was würdest du jemandem raten, der überlegt, Hilfe bei einem Traumacoach zu suchen, aber zögert und sich nicht unsicher ist, den Schritt zu tun? Was würdest du dem jetzt da diesen Zuhörer, der vielleicht sich das auch schon lange überlegt hat, was würdest du empfehlen?
Also ich würde dich erstens mal fragen, ich würde erstmal deine Befürchtung abholen. Also was ist deine Befürchtung? Was würde passieren, wenn du den Schritt gehst? Und was ist eventuell auch, für was ist es eventuell auch wichtig, dass du nicht gehst? Das ist eigentlich immer mit dem Grund, wieso ich kostenlose Erstgespräche anbiete, damit man sich wirklich antouchen kann, mal ein bisschen schauen, was ist da genau, tut mir das gut oder nicht. Und ich glaube, so pauschal kann ich einfach sagen, trau dich einfach. Also Genau, du kannst einfach mal einen Schritt zugehen und mal schauen, ob es für dich stimmt. Ich meine, du musst jetzt vielleicht nicht gerade von Anfang an, eben, wenn du niemanden kennst, ein Zehner-Abo buchen, aber vielleicht mal das Erstgespräch oder mal deiner Freundin erzählen oder deinem Freund und irgendwie schauen, ja, wäre das vielleicht etwas, was meinst du, so ein bisschen langsam antasten.
Glaubst du, dass jeder so ein Coaching braucht?
Ich liebe die Frage. Ach, schwierig, schwierig, schwierig.
Okay, du kennst mich jetzt schon ein bisschen.
Mhm.
Okay, also du kennst mich sehr wenig, aber du kennst mich.
Eindruck, ja.
Ja, also, wenn ihr herausfinden wollt, wie ihr seid als Sternzeichen, ich kann das. Also würdest du jetzt denken, nachdem mich so wenig kennst, dass ich jetzt ein Coaching bei dir bräuchte?
Ich würde dir definitiv eins empfehlen, ja. Aber, gell, du musst auch beachten, du hast vorher ja schon gesagt, dass du in der Therapie bist, darum... Ist irgendwie, das ist schon beantwortet, glaube ich.
Dass ich eins brauche?
Genau.
Ja. Okay, gut. Meine Therapeutin hat mich eigentlich sogar gefragt, ob ich überhaupt noch sie bräuchte.
Ja, finde ich mega spannend, dass du das sagst. Weil, das ist etwas, was oft passiert, oder? Weil, ich nehme an, das wird über Krankenkassen abgerechnet. Also Psychotherapie ist halt ja Krankenkasse, Coaching ja. Nicht. Also das sind alles Selbstzahler. Und Selbstzahlerinnen. Und wichtig ist natürlich zu bemerken, bei der Psychotherapie geht es meistens, ich sage das ganz liebevoll meistens, darum, dass sie dich eigentlich dort anbringen, bis du stabil bist. Mhm. Oder? Und sie sieht wahrscheinlich, du bist stabil, Vero, du hast irgendwie alles im Griff, du hast so ein bisschen, du hast Sachen, du hast Themen, die dich beschäftigen, aber das ist ja normal, oder? Mhm. Also ich tue es immer so ein bisschen aufzeigen, bis zu dieser Stabilität quasi, arbeiten sie mit dir und dann ist es so, ah, du kannst eigentlich jetzt langsam ein bisschen weniger kommen, was ja auch gut ist für das Konzept Krankenkasse, aber ich arbeite mit dir mehr im, ich kann es nicht anders formulieren, im Plus, also dort alles, was über der Stabilität ist quasi. Mhm. Also ich arbeite mit dir schon auch unter der Stabilität, aber ich will mit dir ja rauf. Ich will ja, dass du dein Leben führst, wo du möchtest. Mhm. Ich will nicht, dass es dir einigermaßen easy geht. Oh. Ich will, dass du das erreichst, was du dir wünschst. Das, wo vielleicht auch Themen, wo dir dein Leben lang, wo du immer wieder dran ankommst, weißt? Und dass du dort mal ein bisschen emotionalere emotionale Entspanntheit reinkommst.
Ich finde das auch super, dass du es dass so angehst. Weil die Frage hat mich ehrlich gesagt mega gestört, weil ich habe gefunden, ich so, hey, ja, die Woche geht es mir gut. Mir ist super, es läuft alles gut, aber das muss nicht heißen, dass es nächste Woche genau wieder so wird aussehen. Genau. Oder auch in einem Monat, ist egal, also von mir aus auch in zwei Monaten. Und so, dass ich dort angehe, ist ja ein Grund. Und ich habe ihr gesagt, ich so, look, ich will immer noch kommen, weil ich finde es einfach gut, dass ich sicher, also ich gehe alle zwei Wochen einmal, dass ich alle zwei Wochen mal sicher einfach mit jemandem kann meine letzten zwei Wochen reflektieren. Mhm. So, und kann darüber reden, wie es mir reingeht. Und schlussendlich ist es mir einfach wirklich scheißegal, wer dort steht. Das könntest auch du dort stehen. Ich mache das schlussendlich für mich. Ich weiss, ich habe fix alle zwei Wochen einen Termin, wo ich darüber rede und schlussendlich am Ich kann mich fragen, was sie will. Am Schluss rede ich mit mir selber. Mhm. Also weißt du, ich meine, ich brauche das. Also ich habe gemerkt, das brauche ich. Es nützt mir nicht, wenn ich so mit einer Kollegin rede. Ich finde es super, wenn es eine Außenstehende ist, die mich halt nicht so gut kennt und mir halt so wie andere Tipps kann geben, wie eine Kollegin mir könnte geben. Mhm. Und deswegen habe ich es einfach ein bisschen schade gefunden, dass sie mich das gefragt hat, weil eben nur, weil jetzt mir diese Woche alles super und alles tiptop ist und ich mich gut fühle, muss nicht heißen, dass es nächste Woche nicht so wird sie. Also wieso musst du nur in den schlechten Tagen mit mir arbeiten und nicht auch in den guten Tagen? Mm-hmm. Deswegen finde ich super, dass du nicht so bist.
Ja, genau. Und das ist mit dem Grund, wieso ich mich von der Psychiatrie auch ein bisschen entfernen wollte. Also weil das ist genau das. Und nachher, also zum Beispiel, was ich immer wieder in der Psychiatrie finde, ist, dass dann die Leute immer wieder kommen. Was ja auch okay ist. Für das ist, sind wir ja auch da. Das ist auch wichtig, dass, wenn es dir nicht gut geht, dass du gehst, oder? Ich will nicht sagen, kommen nicht, sondern mehr, wieso wird das nicht so aufgeleist, dass es dann wirklich gut ist? Nicht nur okay, sondern gut. Also vielleicht anstatt 5 von 10, 8 von 10, 9 von 10, so. Oder vielleicht 12 von 10, also wäre auch noch besser.
Ja, und dass wir die Leute vielleicht nicht einfach entladen haben, wenn sie gerade einen guten Tag haben.
Genau.
Sondern
genau.
Vielleicht ja, warten wir noch mal eine Woche.
Aber da kommen wir halt dann auch wieder zum Problem Krankenkasse. Oder? Das ist dann genau eine andere Geschichte.
Ja, die Schweiz, da können wir wirklich noch ein bisschen dran arbeiten. Glaubst du, dass Emotionen zu handeln angeboren ist? Also, ich bin geboren und ich kann jetzt mit meiner Wut umgehen, ich kann mit meiner Liebe umgehen, ich kann mit Hass umgehen.
Jein. Mega spannende Frage, weil wenn wir mal Babys anschauen, tatsächlich wissen die, was sie brauchen. Also wenn ein Baby traurig ist, dann brüllt es. Wenn es Hunger hat, dann brüllt es vielleicht auch. Oder irgendwie, es tut sich irgendwie kommunizieren. Also es schaut, was empfinde ich und gibt das dann in die Aussenwelt. Ich als erwachsener Mensch fühle mich vielleicht traurig, aber ich fange nicht einfach beim Arbeiten an brüllen. Ich warte dann und du musst das vielleicht dann aufschieben auf den Abend oder vielleicht sogar auf eine Woche später. Genau, und ich habe das Gefühl, dass wir eher, dass uns angelernt wird, nicht mehr damit umzugehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also klar, ein Baby weiss, hat all die Informationen, die wir jetzt haben, als erwachsene Menschen nicht. Und trotzdem ist es handelt wie intuitiver. Ja.
Okay, mega spannend, ich hätte es gar nie so gesehen. Ich glaube, wir müssen lernen, mit unseren Emotionen umzugehen, weil Hass ist nicht gleich Hass. Weißt du, was ich meine? So, der Hass, den ich heute habe, muss nicht heißen, dass der Hass, den ich morgen habe, genau gleich ist. Mhm. So, wir müssen immer lernen, mit unseren Emotionen umzugehen. Und das ist immer ein Prozess. Es ist nicht so, ich kann jetzt gleich mit dem umzugehen. Mhm. Und dann ist es fertig. So. Mhm. Du musst immer wieder lernen, mit dem umzugehen. Und du weißt vielleicht irgendwann mal besser, wie mit dem umzugehen. Aber genau weisst du es halt trotzdem nicht. Und das vor allem in dieser Phase von, wie du sagst, von Baby zu Jugendlich, zu Erwachsen und zu älteren Erwachsen. Weil, also keine Ahnung, ich bin bald 29, ich fühle mich immer noch nicht erwachsen, aber ist okay. Aber ich finde, das ist ein Wandel. Und ich finde nicht, dass es angeboren ist. Also ich glaube, man weiss einfach, man kennt die Emotionen, das Baby kennt seine Emotionen, aber umgehen, finde ich, ist so... Ist sicher nicht angeboren.
Mega, mega. Finde ich auch. Und jetzt ist aber auch noch spannend, oder, das Umgehen. Das ist etwas, was ich mega oft bei meinen Klienten höre. So, ich will mit meinen Emotionen umgehen. Oder sogar, ich will meine Emotionen in den Griff bekommen. Und das ist eigentlich schon... Also ich finde schon bei der Wortwahl sind so unterbewusste Sachen, oder, die wir Menschen machen. Umgehen. Ich will meine Emotionen umgehen. Oder ich will meine Emotionen in den Griff bekommen. Was für mich etwas mega Übergriffiges hat. So, ich will meine Emotionen. Also, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich will deine Emotionen in den Griff bekommen, würde ich sagen, hey, stopp mal erst. Oder aber wenn ich mir das selber sage, dann meine ich damit, ja, ich muss mich da jetzt irgendwie ein bisschen im Griff haben, oder? Und ich glaube halt, würden wir vielleicht mehr acten, natürlich nicht komplett wie ein Baby, aber vielleicht ein bisschen intuitiver, würden wir diesen Babys und Kind mal wieder ein bisschen etwas abschauen, was den Umgang von Emotionen anbelangt, dann würden wir ein bisschen authentischer leben. Aber natürlich die Bewertung hinter den Emotionen, wie du sagst, über das Hass nicht Hass, sei es Liebe nicht Liebe und so weiter, oder was das genau heisst, das müssen wir lernen, das ist ganz klar.
Ja. Was ich jetzt einfach schade finde in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist, dass wir über die Emotionen nicht ausleben dürfen.
Richtig.
Man darf sie, also, was man darf sie nicht ausleben. Irgendwie man hat das Gefühl, man darf sie nicht ausleben. Bei den Männern ist ja Schwäche, wenn man brüllt und in ein paar Fällen auch Mitgefühl hat. Und Frauen, sobald sie Emotionen sind, dann hast du deine Tage. Und das finde ich einfach mega schade. Ich finde, und vielleicht unterstütze ich meine Meinung, finde, wir sollten alle seine Emotionen ausleben. Auch den Hass. Und Hass heisst nicht, dass man, keine Ahnung, Krieg muss führen, sondern halt einfach seine Meinung einer Person sagt, die man nicht gerne hat. Natürlich im anständigen Sinne. Und dass, wenn man brüllen muss, dass man, dann brüll, Mann. Ist doch scheißegal, bist du beim Arbeiten? Brüll doch! Also, wenn jetzt musst du brüllen, was willst du in dir reinheben, bis du die Heime bist? Und das ist ja nachher das Schlimme. Das ist das, was dich noch mehr verletzt. Ja. Der Moment, wo du hast jetzt das Bedürfnis zum Brüllen, du tust es aber in dir reinbehalten und machst es erst 8,5 Stunden später. Das ist das, was dich kaputt macht und das ist das, was deine Emotionen kaputt macht. Mhm. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, wie das, wenn du traurig bist und du innerlich brüllst. Was heisst, vorher hast du das Lächeln und innerlich bist du am Brüllen. Ja.
Voll. Also ich stimme dir komplett zu und ich finde es mega spannend, weil einerseits die Wut, oder, die du angesprochen hast, oder der Hass, also ich nenne es jetzt mal Wut, so also die Grundemotion dahinter, was ich mega oft höre, bei mir persönlich, aber auch so ein bisschen in meinem Umkreis oder beim Arbeiten, ach komm, nimm jetzt deine Energie nicht. Es ist gar nicht wert, reg dich gar nicht auf. Ich sehe den Punkt dahinter, oder? Die möchten, dass du dich immer beruhigst oder dass du keine Energie verschwendest. Aber wichtig ist ja zu sehen, Wut ist so eine wichtige Emotion. So wichtig. Wut, es gibt natürlich gesunde Wut und ungesunde Wut. Ungesunde Wut wäre jetzt, ich komme und fackle dein Haus ab, oder? Oder keine Ahnung, oder eben rast komplett aus. Das würde ich jetzt sagen, braucht es eher nicht. Also vielleicht manchmal auch mal, ist auch okay. Aber was es braucht, ist Grenzen setzen. Also dort, wo die Wut kommt, fängst du an, Grenzen setzen. Genauso wie du gesagt hast, du gehst zu dieser Person und du sagst ihr deine Meinung.
Ja.
Mit dem stehe ich für mich ein. Das heisst, Wut bringt dir Energie mit. Und zwar, es ist eben die Energie verschwendet, aber es bringt dir Energie. Und zwar eine Energie für dich. Und das finde ich mega wichtig zum Bemerken. Ja.
Ich bin eine Zeit lang mega hässig und ich habe die Energie. Ich bin wirklich voller Energie gewesen. Dann habe ich angefangen Fitness zu machen. Das war das Beste, was ich machen konnte. Und das war das Beste, dass ich meine Mutter hat so viel Energie in mir kreiert, dass ich nachher ins Fitness gegangen bin und dort meine Wut so rauslassen konnte. Und das hat auch zu einem gesunden Lebensstil nachher eigentlich geführt.
Mhm.
Das ist super.
Mhm.
Ja. Und wie gehst du mit Klienten um, die so Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu handeln? Oder nicht so wie ich jetzt ihre Wut nehmen und gehen wir ins Fitness?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Eben, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Emotionen handeln. Spannend wäre ja erstmal für mich zu wissen, für was ist es jetzt gerade wichtig, dass du deine Emotionen nicht handeln kannst oder nicht spürst. Und ich möchte eigentlich per se immer zum Kern. Also ich will wissen, was steckt dahinter. Und es ist natürlich ein Prozess und es geht da, bei dem Prozess, also in meinem Coaching, was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, geht es um 4 Phasen. Also ich habe zum Beispiel so ein Coaching-Programm, mit dem ich genau ja das möchte erreichen, mit dir mehr zu deinen Emotionen kommen und so weiter. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir ein Coaching-Programm, das in 8 Sitzungen aufgeteilt ist und dann so in 4 Phasen.
Ja.
Und in diesen 4 Phasen geht es bei der ersten Phase darum, um die Selbsterkenntnis. Das heisst, es gibt eine Bewusstwerdung, ich erkenne meine Herausforderungen, ich erkenne meine Muster. Beim zweiten Schritt geht es dann um die emotionale Entfaltung. Das heisst, Trigger und unbewusste Projektionen zu enthüllen und mehr über deine Gefühle und über deine Emotionen lernen. Und somit dann auch mehr innere Kapazität erschaffen, also wie mehr Platz für dich eigentlich, für deine Emotionen, für das, was in dir vorgeht. Und so passiert natürlich automatisch eine tiefere Verbindung zu dir selber. Dann die dritte Phase geht darum, vergangene Wunden zu heilen. Entschuldigung, vergangene Wunden zu heilen, ich kann es nicht mehr. Also so ein bisschen den Ursprung finden für deine gegenwärtige Situation und um das auch wie verstehen, oder? Also ja. Dort ist mir das passiert und aha, darum bin ich heute in Beziehungen so und so. Oder das passiert mir immer, weil dort das passiert ist. Und der vierte Step ist dann so ein bisschen, bring dich und deine Echtheit zum Ausdruck. Und ich liebe den Schritt, weil ich finde das so etwas Schönes. Es geht darum, dass du deine wahren Bedürfnisse erkennst und deine Grenzen. Weil ich behaupte, dass wir, die meisten, sehr oft über unsere Bedürfnisse oder über unsere Grenzen hinausleben oder die übergehen. Oder? Mhm. Und dass du eben kannst, wie du sagst, zu deiner Wut stehen und aufstehen und etwas machen oder sagen, stopp. Und nicht weiter, bitte. Oder vielleicht eben auch sagen, hey, ich habe jetzt das Bedürfnis zum Reden. Oder ich habe das Bedürfnis zum Brüllen. Und ich weiss, ich bin am Arbeiten, aber es muss jetzt irgendwie sein. So, ja.
Denkst du, dass Positivität bei dem eine wichtige Rolle spielt?
Positivität spielt eine wichtige Rolle, jein. Also einerseits, ja, natürlich, ich bin ein riesiger Fan von positiver Psychologie. Ich liebe es und es ist wundervoll. auf dem Heilungsweg oder ja, wie du es nennen auf deinem Prozess, finde ich es aber mega wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, zum beachten, dass beides wichtig ist. Also quasi die sogenannten negativen und die positiven Emotionen oder Gefühle oder auch Gedanken. Weil es braucht irgendwie immer beides, damit es ein Tag kann sein. Oder? Da sind wir wieder bei dem No Rain, No Flowers, keine Dunkelheit, kein Licht und so weiter. Aber das ist etwas, was wirklich so ist. Oder sagen wir jetzt mal, du wärst nur negativ, dann willst du es positiv und umgekehrt. Also kannst du das Positive wie nicht mehr fühlen. Das heisst, man sollte, ich will dir jetzt nicht sagen, denk negativ. Ich will mehr damit sagen, druck es nicht weg. Ja. Also, weil viel möchtet dann irgendwie sagen, ah, ich will das irgendwie alles da nicht, das passt mir nicht, ich will das loswerden. Und ich finde es wichtig, dass man das untersucht, also anschaut, dem Raum gibt und dann eher schaut, okay, wie kann ich vielleicht Polarität, also die Gegenseite, stärken? Also wie kann ich die positiven Gedanken stärken, damit eben die negativen von allein weggehen? Aber ohne die negativen Gedanken einfach oder Gefühle abzulehnen.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, ich mache immer das Beispiel, ich liebe das Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Emotion wegdrückst,
ja,
dann wird sie ja meistens stärker. Vielleicht erst nach einem Jahr, das kann auch sein, oder nach 3 Stunden oder 5 Wochen. Aber irgendwann wird es bleibt, oder? Du kannst sie wegdrücken, aber sie ist trotzdem da.
Ja.
Und ich stelle mir immer so vor, wenn du so eine Luftbölle, irgendwie einen Pool verwendest oder so zum Spielen, wenn du den ins Wasser drückst, hast du vielleicht früher auch mal gemacht, bist draufgehockt oder so, und dann springt er voll raus.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, wenn du die Emotion runterdrückst, je länger du sie runterdrückst, desto höher springt der Böller am Schluss.
Irgendwann explodiert sie. Ja.
Genau, voll. Und darum nicht per se die negative, sogenannte Negativität ablehnen. Weil eben, wenn wir da von negativen Emotionen ausgehen, wäre es vielleicht Traurigkeit, Wut und so weiter. Aber das ist wichtig. Das sind mega wichtige Emotionen. Natürlich ist dann da die Bewertung die Frage. Oder? Aber das ist so das, was ich meistens
Was ist mit den negativen Gedanken, die du hast, oder die Person hat, die sich selber so runterdrückt und zum Beispiel, wir sagen mir jetzt die ganze Zeit, ich bin scheiße, ich bin nicht hübsch, ich bin nicht das. Was ist mit diesen Gedanken?
Also was ich dort würde empfehlen, ja, oder?
Weil ich soll sie ja nicht runterdrücken, ich soll sie nicht vernichten, ich soll sie nicht löschen, ich soll nicht... Was soll ich jetzt machen?
Weißt? Du gehst dem auf den Grund. Also, ja, eben, dann kommen wir wieder zum Beispiel die 4 Schritte, die ich vorher beim Coaching-Programm genannt habe. Also du gehst schauen, was steckt da überhaupt dahinter? Wieso habe ich das Gefühl, ich bin hässlich? Oder wieso habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug für die Welt? Und dann natürlich eben, das ist auch etwas, wo ich wirklich jeder bitte mache, das nicht nur allein. Man kann viel Übung allein machen und so, love it, you do you. Aber du musst nicht das Gefühl haben, dass du das allein machen musst. Teil dich mit, geh dem auf den Grund, was steckt dahinter? Und dann, oder dann kommt die Bewusstwerdung, ich denke, dass ich nicht genug wert bin, weil dort und dort das passiert ist. Und dann kann man quasi in eine Entwicklung kommen, ab dem Moment, wo dir etwas bewusst wird. Dann kann man in eine Veränderung kommen.
Der, wo du realisierst, wieso du so denkst.
Genau, zum Beispiel, ja. Voll.
Glück ist ja auch eine Emotion. Glaubst du, dass eine Belohnung wie Geld oder Anerkennung jemand langfristig glücklich macht?
Ich glaube, dass nachhaltiges Glücklichsein von anderen Aspekten abhängig ist. Also ja, es kann vielleicht, ich meine, wenn ich schon einen guten Grundstein habe und du mir jetzt noch 1 Million gibst, es geht mir gut. Aber es hängt definitiv nicht nur von dem ab.
Ja, aber es geht, also wenn ich dir jetzt 1 Million gebe, geht es dir vielleicht kurz gut,
genau,
aber nicht langfristig.
Richtig. Also es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und ja, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, es hat nicht so viel Wert. Es ist nicht das, was wirklich wichtig ist im Leben. Aber das ist meine Bewertung, oder? Das darf dann jeder so.
Ich teile deine Meinung definitiv. Wie kann man denn am besten mit seinen Gefühlen umgehen in schwierigen Situationen im Leben? Also was... Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade dort draußen und jemand kommt zu mir und sagt mir aus dem Nichts, du scheiß Kampflesbe. Wie gehe ich jetzt mit dieser Negativität um?
Da wäre es natürlich wichtig zu wissen, was passiert in dir, wenn dir das jemand
sagt. Ja, also ich fühle mich scheiße, ich fühle mich erniedrigt, ich fühle mich nicht akzeptiert. Denke jetzt mal, das wär's.
Du denkst jetzt mal, okay. Ich glaube, wichtig ist, dass du auch da wieder das einfach angehst. In dem Sinn, vielleicht nicht gerade in dem Moment, oder? Dann kommt ja erstmal Aktion, Reaktion. Aber dass du dann wie dem auf den Grund gehst und die Emotion, vielleicht bist du einen Tag später immer noch traurig darüber oder verletzt. Und dass du dem auch wie Raum gibst. Also, was halt oftmals die Reaktion ist, ist, dass man es dann ablehnt oder wegstößt. Ja. Und ich will jetzt irgendwie nichts mit dieser Traurigkeit zu tun haben und ich kenne meinen Wert. Und so, ja, ich glaube dir, dass du deinen Wert kennst. Und das ist auch wunderschön. Gönn dir. Und gleichzeitig, die Traurigkeit darf sein, weil ich finde das im Fall auch nicht schön. Und wenn jemand dir verletzende Worte sagt, dann macht das etwas mit dir. Und das ist das Normalste auf der Welt.
Das ist gut zum Wissen. wie können wir unseren inneren Schweinehund überwinden und uns dazu bringen, Sachen zu machen, die wir aufschieben?
Also erstens mal, ich bin gar kein Fan von dem inneren Schweinehund-Konzept.
Okay, tell me why.
Okay, also ich glaube, unser Körper ist mega sinnvoll aufgebaut. Das heisst, eben, wir sehen es zum Beispiel bei Fieber, Immunsystem und so weiter. Oder alles macht irgendwie Sinn. Und genau das Gleiche ist auch bei unserer Psyche. Das heisst, und bei unserem Verhalten. Also, das heisst, es wäre wichtig zu wissen, für was ist es wichtig, dass du deine Aufgabe, wo dein innerer Schweinehund scheinbar vermeidet, nicht machst. Also zum Beispiel, du willst irgendwie deine Stapelrechnungen nicht anschauen. Du müsstest das schon lange machen, du machst das nicht. Wichtig wäre zu wissen, für was ist es wichtig, dass du es nicht machst. Also dein Verhalten hat immer einen Zweck. Und dann würde vielleicht rauskommen, eigentlich möchte ich mich nicht konfrontieren mit dieser Traurigkeit, weil ich dann wieder damit konfrontiert bin, dass ich immer zu wenig Geld habe. Oder was es dann immer ist. Oder ist ja natürlich komplett individuell, aber ich würde diese Frage jedem empfehlen, eigentlich fast jeder Situation, welchen Zweck hat mein Verhalten? Anstatt nur zu sagen, so mache ich das jetzt nicht, ich bin einfach zu faul oder ich bin einfach zu dies, das. Welchen Zweck hat mein Verhalten? Was ist der Grund, wieso ich das nicht mache?
Ja, die Frage muss ich mir auch öfter stellen. Ja, es ist aber wirklich so, es hat immer einen Grund, wieso man etwas aufschiebt oder nicht macht. Es ist nicht einfach so, weil ich keinen Bock habe, sondern es löst ja etwas in einem aus, wieso man es nicht machen will. Was denkst du, welche Auswirkungen hat Digitalisierung und ständige Erreichbarkeit auf die Gefühlslage von uns Menschen?
Also bevor ich da etwas sage, muss ich noch sagen, Digitalisierung ist für vieles gut. So, ich will es nicht komplett abwerten. Aber, jetzt habe ich gerade alles wieder zur Sau gemacht, was ich vorher gesagt habe. Ja, trotzdem sehe ich halt das immer wieder, auch bei mir selber, bei mir persönlich, das ständige erreichbar sein, online sein, das kann einen riesen Druck in jenster Form auslösen. Wie zum Beispiel, dass du dich immer vergleichst, wo ist das Gras grüner, wo kann ich mich verbessern. Also es ist wie so ein ständiger Optimierungswahn. Und abgesehen davon ist es mega schwierig, weil ich kann eigentlich ständig flüchten. Das heisst, das passiert mir zum Beispiel oft. Ich bin zu Hause, ich habe irgendwann einen schlechten Mood. Ich habe auch vielleicht gerade eine schwierige Woche gehabt. Und dann, anstatt dass ich irgendwie etwas mache, was mir wirklich gut tut, bin ich irgendwie eine Stunde im Insta oder zwei oder vielleicht sogar noch länger und scroll mich da durch die Reels und sehe irgendwie, dass es jedem gut geht außer mir. Oder? Das ist dann so meine Bewertung dahinter.
Oh mein Gott, so true, ja.
Und eigentlich würde man vielleicht gut tun, jetzt spazieren oder weiss auch nicht, oder Vero anrufen und mir erzählen, wie es mir geht. Weißt du, was ich meine? Es geht nicht, es tut dich wie, wenn du sowieso eine Tendenz zum Isolieren hast bei schwierigen Emotionen, dann macht es dir irgendwie noch einfacher.
Ah, so wahre Worte im Fall. Also das hat mich jetzt schon ein bisschen gecatcht. Du gehst auf Insta und gehst schauen, dass es allen anderen gut geht, außer dir. So true, man. Ja, was machst denn du für dich selber, wenn du mit deinen Gefühlslagen willst, aufrechthalten, was machst du?
Also ich könnte jetzt da zum Beispiel erzählen, was ich mir gut tue, wie Yoga, Meditation, vielleicht eine Morgenroutine und so weiter. Aber das ist für mich komplett nebensächlich, weil das sind einfach Sachen, die ich gerne für mich mache. Das Allerwichtigste ist, dass ich wirklich versuche, bei mir zu bleiben. Das heisst, ich versuche immer wieder reinzuspüren, was brauche ich gerade, wie geht es mir gerade und dann wie quasi auf diese Fragen zu acten. Also, weil klar, man kann sich ein Bubble Bath eindingseln und ein paar Kerzen zünden. Love it, wirklich nichts gegen das. Und ich merke, dass es mir nicht wirklich etwas in dem Sinn bringt, außer für einen wie vorher eben mit dem Geld, für einen kurzen Entspannungszustand sorgen. Das heisst, es ist wichtig, ich bleibe wirklich bei mir, immer wieder. Und das geht nicht einfach so einmal am Stück, sondern du musst dich immer wieder zurückbringen und wieder fragen, was brauche ich jetzt gerade wirklich?
Ja. Das heisst, du musst ja sehr oft reflektieren. Mhm. Wie wichtig ist es, zu reflektieren, was die, mit der Gefühlslage?
Mega wichtig. Also ich glaube, sobald du reflektierst und somit eben in die Bewusstwerdung reinkommst, fängt eigentlich die Veränderung an. Das heisst, ich kann es nicht verändern, wenn ich es nicht bewusst mache.
Und Comfort Zone, mein Lieblingsthema. Ich sage immer meinen Leuten in meinem Umfeld, ihr müsst mehr im Leben machen, wo euch aus der Comfort Zone rausbringt. Mal schauen, ob du meine Meinung unterstützt. Wie gehe ich mit meiner Angst um, meine Komfortzone umzugehen?
Also ich glaube, da geht es genau um die Bewusstwerdung wieder. Also wieder reinzukommen und zu schauen und zu reflektieren, hey, was hindert mich daran? Also es ist dann ziemlich sicher eine Angst, aber was ist das vielleicht für eine Angst? Und da sind wir auch wieder bei dieser Frage, für was ist die Angst wichtig? Vor was beschützt mich die Angst jetzt gerade? Und dann, ich bin auch ein Fan von «Leb aus deiner Komfortzone», unbedingt. Also geh raus, mach Neues, probier Neues, stell dich deinen Ängsten. Aber, bitte, 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 bleib liebevoll mit dir, respektiere deine Grenzen. Und manchmal ist es einfach voll okay, wenn du mal in deiner Komfortzone drin bleibst. Das heisst, du musst auch schauen, dass du dich nicht selber wieder übergehst.
Ja, das stimmt. Ich glaube, auf das müssen wir ein bisschen hören. Wir können Menschen ihre Selbstbewusstsein stärken, speziell wenn sie mit Selbstzweifeln oder Unsicherheiten konfrontiert sind. Ich meine, Selbstbewusstsein ist für mich in meinem Leben ein sehr grosses Thema. Mhm. Ich finde es sehr schade, dass es wenig Leute hat, die das haben. Wie hilfst du ihnen damit?
Also es gibt ganz viele verschiedene Übungen, wie zum Beispiel, du stehst vor einem Spiegel und machst irgendwelche Affirmationen und so weiter. Da gibt's auch, da findet man auf Insta mega coole Leute, die das promoten, oder man kann googlen und so weiter, YouTube-Videos. Wenn du so konkrete Übungen möchtest, findest du da sicher mega viel. Ich finde es aber mega essentiell, dass du wirklich zum Kern von dem Gefühl gehst. Mhm. Weil ich glaube, so Übungen sind wichtig und schön, aber wenn du den Kern irgendwie nicht behandelst oder nicht anschaust, dann passiert auch weniger Entwicklung, würde ich mal behaupten. Das heisst eben, wenn du wieder zu dem Kern gehst und schaust, hey, wieso, was, warum, dann darf auch wieder dort eine Entwicklung passieren und das würde ich auch unbedingt raten. Macht nicht nur Self-Therapy, also wenn du selber so Übungen machst und so weiter, voll cool, aber beachte da, dass das nicht alles einfach immer alleine geht. Manchmal braucht es eine andere Person, die Sachen sieht, die du in dem Moment nicht catchst, weil du bist ja in dir drin und du hast dann vielleicht da deine drei Stimmen im Kopf oder so, ich weiß nicht, oder deine Gedankengänge, wo du irgendwie etwas versuchst verbessern und so, was mega cool ist. Aber irgendwann kommt ein Moment, wo du jemanden brauchst, der mit dir das macht. Und dort würde ich dann eben genau Therapie oder eben Coaching empfehlen.
Ja, aber es ist wirklich so, also deine Kollegen wissen meistens immer besser, wer du bist, wie du selber. Was für Auswirkungen hat es, wenn jemand ein gesundes Selbstbewusstsein hat und sein allgemeines Wohlbefinden und Lebensqualität? Also denkst du, es ist gesund für mich, dass ich so selbstbewusst bin?
Ich glaube, es ist sehr gesund. Also ich glaube, es ist mega wichtig, weil es steigert sich das Wohlbefinden, die Lebensqualität, ein bisschen alles. Weil ich glaube, dass das wie so eine Grundbasis quasi ist. Weil du dann, wenn du quasi zu dir stehst und zu dem, was in dir vorgeht, dein Leben so kannst führen, wie du es haben möchtest. Das heisst, eben, du schaust wieder auf deine Grenzen und auf deine Bedürfnisse. Du beachtest das. In dem Moment, wo du selbstbewusst bist, stehst du da mit all dem, was du bist und ja, lebst so das, was du willst.
Glaubst du denn, dass es einen Unterschied gibt zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen?
Das sind eigentlich zwei mega ähnliche Sachen. Selbstvertrauen, ich will es jetzt einfach auch mal vom Wort ein bisschen ableiten. Es ist eigentlich das Vertrauen von deinen Fähigkeiten, von deinen Stärken, alles, was du ein bisschen kannst. und du glaubst an dich und an deine Fähigkeit, dass du deine Ziele erreichst, du bist vielleicht sicher. Und Selbstbewusstsein ist eher eben das Bewusstsein und vielleicht auch Akzeptanz von dir selber. Das heisst also Stärken und Schwächen. Du bist dir selber bewusst. Also du hast ein klares Verständnis über deine Identität, du nimmst dich ernst, du handelst authentisch, ohne dich auch vielleicht von anderen Meinungen stark zu beeinflussen.
Was denkst du denn, könnte man negative Gedanken überwinden, die unser Selbstbewusstsein unterdrücken? Weil das ist ja meistens, wieso man nicht selbstbewusst oder das Selbstwertgefühl hat wegen negativen Gedanken.
Mhm. Ich würde dem Gedanken immer auf den Grund gehen. Also immer dann, wenn du auch kannst, natürlich. Geh dem Gedanken auf den Grund, mach vielleicht einen Reality-Check, so ein eine Wahrheitsüberprüfung. Tausch dich aus mit Freunden, ganz wichtig. Also eben, wie gesagt, probier es nicht allein. Also du kannst natürlich auch vieles allein machen, aber tausch dich aus, wirklich auf andere Leute zu. Und bekämpfe auch den Kern dann eben im Coaching oder in der Therapie. Also dass es dann vielleicht nicht einfach dann so stehen lässt, sondern auch mehr quasi daraus machst.
Würdest du das genau das Gleiche auch sagen, bei wenn ich lerne, mich selber zu lieben und mich selber zu respektieren? Damit ich auch eben selbstbewusster werden kann.
Mhm. Ja, also definitiv. Es gibt, für das gibt es keinen Five-Step-Plan. Also, ich glaube, das ist auch das, was viele Leute so ein bisschen Erwartung haben. Ich gehe jetzt irgendwie ins Coaching, du hast mir so einen fucking Five-Step-Plan und sagst mir jetzt, wie das Ganze geht. Aber nein, es gibt kein Grundrezept. Es ist mega individuell. Aber was ich kann sagen, es ist ein Prozess. Und Bedingung ist, dass du dich dem stellst, dass du anschaust, dass du dich mit dir selber und mit all dem, was in dir vorgeht, auseinandersetzt. Und eben, wie gesagt, am besten nicht allein.
Nicht allein, das finde ich sehr gut. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig. Welche Rolle spielt das Selbstwertgefühl bei der Entwicklung von zwischenmenschlichen Beziehungen und im Umgang mit Konflikten? Wie gehe ich jetzt mit dem um?
Es ist eigentlich ein Grundstein, um deine Authentizität leben. Also, um deinem authentischen Leben nachzugehen. Das heisst also auch in Konflikt, dass du wirklich deine wahren Bedürfnisse und Grenzen kannst aufzeigen und nicht, ich meine, ich glaube, wir kennen alle den People-Pleaser. Wir haben es vielleicht auch alle schon mal gemacht. Manche mehr, manche weniger. Und es geht genau um das. Oder wenn ich wirklich mit in mir quasi eine Sicherheit habe, dann stehe ich auch eher für meine Grenzen ein. Anstatt,
das stimmt.
Wenn ich irgendwie versuche zu schauen, dass alle im Aussen glücklich sind.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich auch selber lieben kann. Trotzdem hat man ja irgendwie das Bedürfnis, eher mehr auf die anderen zu schauen, wie auf sich selber.
Definitiv. Ich glaube einfach, dass du in dem Moment vielleicht dir ein bisschen mehr Liebe hättest können schenken. Das heisst aber nicht, dass du dich komplett nicht selber liebst.
Ja. Und warum ist Selbstliebe wichtig für persönliche Wohlbefinden und psychische Gesundheit? Was denkst du, was hilft dort Selbstliebe?
Also Selbstliebe ist einfach so ein bisschen der Grundstein für alles, was du im Alltag machst. Es ist Basis dafür, dass du auch deinen Träumen nachgehst, dass du deine Sachen machst, die du möchtest und wirklich das machst, was du im Leben dir wünschst.
Was denkst du, kann ich lernen, mich bedingungslos zu lieben? Was muss ich machen, um lernen, mich bedingungslos zu lieben? Und vor allem auch so Mitgefühl haben mit mir selber?
Also ich glaube, zuerst mal ist es wichtig, du musst dich nicht bedingungslos lieben.
Ja.
Das finde ich mega wichtig zu erwähnen, weil das ist auch so eine Idee, die die meisten haben. Ich muss mich jetzt da bedingungslos lieben. Aber es ist mir voll okay, wenn du dich mal nicht akzeptierst, weil also ich glaube, keiner von uns ist perfekt. Wir machen alle mal etwas, was vielleicht nicht akzeptabel ist. Aber das heisst nicht, dass etwas an unserem Wert verändert. Oder das ist wichtig. Also ich bin wertvoll, no matter what. Also egal, was ich irgendwie erlebe in mir drin oder wenn ich auch mal einen Fehler mache. Aber wichtig ist, dass du genau, eben wie du sagst, Mitgefühl mit mir, also dass ich Mitgefühl mit mir selber habe. Und dass du da vielleicht einfach mit Selbstreflexion, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, das irgendwie versuchst zu entwickeln. Also mein Pro-Tipp ist eigentlich, behandle dich selber, als wärst du deine beste Freundin.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Mir ist noch eine andere Frage in den Sinn gekommen. Wie wichtig ist es, Grenzen setzen?
Oh Gott, so wichtig. So wichtig, richtig wichtig. Also, es ist halt, ich glaube, Grenzen setzen ist etwas, eben, ich sage es immer wieder, du hast es bemerkt, und es geht wiederum, dass du dich nicht übergehst. Weil, ich meine, wenn, zum Beispiel, eben, wenn wir jetzt wieder bei der besten Freundin sind, wenn meine beste Freundin mir sagt, hey, ich möchte das nicht, dann respektiere ich das, weil ich liebe sie. Und ich möchte nicht, dass sie etwas muss erleben, wo sie nicht möchte. Oder? Natürlich, wenn das bei so kleineren Sachen ist, man muss auch Sachen machen, wo man keinen Bock drauf hat. Es geht nicht um das, aber es geht darum, zum Beispiel, wenn du, ja, man kann auch bei einer kleinen Sache anfangen, wie rausgehen. Ich möchte heute eigentlich nicht rausgehen oder ich möchte jetzt irgendwie nicht an die Party oder an den Anlass, aber ich gehe trotzdem und überfordere mich irgendwie komplett, damit alle anderen zufrieden sind. Oder? Und es geht um das, dass ich da meine Grenzen respektiere, dass ich sage, hey, ich bin heute müde, ich liebe dich, ich wäre gerne mit dir rausgekommen, aber ich kann wie nicht. Ich brauche Zeit für mich, ich muss auf mich schauen.
Ja, definitiv. Grenzen setzen ist mega wichtig, das habe ich auch müssen lernen. Ich war früher wirklich ein verdammter People-Pleaserin. Wirklich. Und seit ich das, also es gibt immer noch Situationen, wo ich das mache, aber seit ich das weniger mache, fühle ich mich sehr gut.
Ja, mega. Und es ist auch voll okay, oder? Es ist auch voll okay, wenn du das immer noch mal machst. Aber ich glaube, wichtig ist, du bemerkst es.
Ja.
Und das ist der Unterschied. Also eben, wie gesagt, du bemerkst es und da findet dann wieder Entwicklung statt. Ja,
ich bemerke es und ich habe gelernt, meine Grenzen zu setzen, was ich sehr lange nicht haben können. Was empfiehlst du Leuten, die auf ihrem Heilungsweg sind?
Also definitiv mal, du bist auf einem mega bedeutsamen, mutigen Weg. Also da gibt es Herausforderungen, da gibt es aber auch ein enormes Potenzial von Wachstum. Und da ist wichtig, bleib einfach auch geduldig mit dir. Bleib liebevoll mit dir, weil Heilung passiert irgendwie nicht über Nacht, wenn wir das alle am liebsten hätten. Teil dich mit, du musst, ich muss wirklich noch 10-mal sagen, du musst es nicht allein machen. Auch wenn du das glaubst, du musst nicht, du darfst verletzlich sein, du darfst mal schwach sein. Und es ist mega schön, dass du independent kannst sein. Und doch, du bist ein Mensch und du hast eigentlich das Grundbedürfnis, um dich zu verbinden. Also Menschen wollen nicht allein sein. Und genau, such dir auch Hilfe, eben bei deinen Freunden, aber auch bei einem Coach oder bei einem Therapeut, jemand, der dich wirklich begleitet auf deinem Weg und dich unterstützt, das zu erreichen, wo du möchtest, jemand, der zu dir passt. Und denk daran, dass es ein laufender Prozess ist. Also, wie gesagt, es ist völlig normal, dass es nicht immer nur gut ist. Es gibt Rückschritte, es gibt Zeiten, die besser sind und Zeiten, die weniger gut sind. Aber du hast eigentlich die Kraft und du hast die Fähigkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest und ein lebendiges und erfülltes Leben zu führen. Ja. Und glaub, gib dir auch, das ist auch noch wichtig, gib dir die Erlaubnis, so zu sein, wie du bist. Weil genau so bist du gut.
Sehr schöne Worte auch schon. Wenn jetzt jemand da zugelassen hat, der dich sympathisch gefunden hat und gerne ein Coaching bei dir würde wollen haben, wo findet man dich?
Man findet mich auf Instagram und TikTok unter @aishacoaching oder über meine Webseite www.aishachedri.com. Und genau, bei mir gibt es auch natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Chance, um ein gratis, kostenloses und komplett unverbindliches Erstgespräch zu machen, wo du auch ein bisschen mehr über mich kannst erfahren kannst, wie ich deine Fragen stellen kann. Und natürlich würde ich dir dort auch so eine erste Analyse geben, wo ich dir einfach mal würde empfehlen würde, was ich dir würde anbieten würde.
Also, merci vielmals für das mega spannende Gespräch. Es war schön, mal über Gefühle zu reden als von anderen Sachen. Wenn auch du etwas Interessantes hast, um mit darüber zu reden, eben, wie gesehen, man kann mit mir über fast alles reden, dann bewirb dich doch bei mir bei veronika.confessore@radiosamenheit.ch und vielleicht bist auch du bald mein Gast. Wir sehen uns bei unserer nächsten Folge.
Danke.
Vivotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.